DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Willkommen zu unserer 137. Folge von DBZ, der Podcast. Mein Name ist Michael Schuster, ich bin Chefredakteur der DBZ und freue mich sehr auf das Gespräch mit Christoph Schild, Präsident des BDB, Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure. Auf der Webseite des BDB ist nachzulesen, dass er rund 7000 Mitglieder vertritt und die Interessen von Architektinnen und Ingenieurinnen als Büroinhaberinnen sowie als Angestellte. Der BDB ist der größte Zusammenschluss dieser Berufsgruppen in Deutschland. Er steht für integrale, digitale und klimagerechtes Planen und Bauen und damit für einen kreativen, innovativen und ganzheitlichen Ansatz des Bauens oder Mitwirkung aller am Planungsprozess beteiligten Fachdisziplinen. Werfen wir einen kurzen Blick in die Historie des BDB. Am 18. Oktober 1925 auf dem Höhepunkt der Weimarer Republik schloss sich in Hannover der Berufsständische Verband Deutscher Bauschulabsolventen zusammen und nannte sich zuerst Deutscher Bauschulbund. Heute heißt er Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure. Lieber Christoph, zu deiner Person. Du warst Studierendensprecher im BDB und wurdest 1999 in Celle als junger Architekt ins Präsidium gewählt und bist seit 2019 Präsident des BDB. Und ich finde es sehr schön, an dem Ort, wo wir hier sind, das wollen wir unseren Hörern auch nicht vorenthalten, und zwar sind wir auf der Cap San Diego in Hamburg. Und ich glaube, dich verbindet sowohl mit der Schifffahrt einiges als auch mit Hamburg, mit der Stadt. Wenn ich mir überlege, auf dem aktuellen BDB-Jahrbuch, das Titelbild ist, wir können quasi hingreifen gefühlt, ist nur wenige Meter entfernt. Vielleicht, bevor wir mit den Fragen, die ich vorbereitet habe, loslegen, was empfindest du jetzt, wenn wir jetzt hier auf dieser Cap San Diego sind? Was geht dir da so durch den Kopf?
Zunächst einmal fühle ich mich total wohl. Ich bin ja nun Inselostfriese, komme von Norderney, habe im Yachtbau gelernt, habe eine hohe Affinität für Schifffahrt und die Cap San Diego ist für mich eines der schönsten Frachtschiffe, die wir in Deutschland gebaut haben. Und da ich auf einer Werft gelernt habe, bin ich eben sehr affin dafür und wir können sagen, wir liegen vor Hamburg. Man sagt ja beim Auto immer, man steht dort, aber ein Schiff liegt ja immer und wir liegen direkt vor Hamburg. Ich kann hier aus der Kabine gucken und wir gucken direkt auf den Michel und die U-Bahn fährt vorbei. Also man liegt mitten vor der Stadt, aber ist trotzdem in der Stadt und gleichzeitig im Hafen. Und eine bessere Location konnten wir uns eigentlich gar nicht aus meinem Interesse suchen.
Guter Trip von dir, wirklich. Ich finde es ja auch total angenehm. Und ich glaube, für den Podcast zum 100-Jährigen des BDB auch absolut irgendwie angemessen. Es passt, es ist eine runde Sache aus meiner Sicht.
Ja, also zumindest hast du ja gerade auch das Jahrbuch angesprochen. Das war eigentlich auch ein Zufall bei einer Fototour. Ich bin ja nun aus dem Süden von Hamburg und gehe hin und wieder durch den Hafen mit dem Fotoapparat. Und da haben wir ein Titelbild gebraucht. Und hier ist ja letztendlich der Hochwasserschutz zu einer Promenade geworden. Und das war auf einmal das Thema Resilienz. Das war auch das Thema Nachhaltigkeit und passte zusammen. Und eben dieser Ort steht mit seinem Wasser und mit seiner Situation eben aber auch für die Veränderungen, die vor uns liegen.
Schönes Stichwort. Ich nehme an, du meinst auch unter anderem Thema Klimawandel und komme aber später auch gleich nochmal drauf. Im Vorwort zu eurer Publikation 100 Jahre BDB sprichst du davon, dass der Einsatz für eine qualitätvolle Baukultur und gut berufliche Rahmenbedingungen stetig den Blick nach vorne erfordert. Auf die Herausforderungen, die vor uns liegen. Was sind deiner Meinung nach aktuell die größten Herausforderungen?
Ja, es glaube ich, es liegt auf der Hand und es zeigt auch letztendlich unser Jahrbuch, was ja im Augenblick mit dem Wasser planen und bauen zu tun hat. Letztendlich der einerseits unser Beitrag im Bauen zum Kampf gegen den Klimawandel, sprich zur Reduzierung der Erderwärmung und gleichzeitig aber auch unser Werkzeug dafür einzurichten, dass wir klimaresilient werden. Das sind zwei riesige Aufgaben. Und dann haben wir auch noch die Aufgabe, aufgrund der verschiedenen Rahmenbedingungen wieder einfacher bauen zu müssen. Das heißt, wir müssen vieles wieder zurückfahren auf einen Standard, der vollkommen ausreichend ist, der trotzdem qualitätsvoll ist. Und das zusammen ist ein riesiger Transformationsprozess, der ein dickes Brett ist. Und alle drei angesprochenen Punkte sind, glaube ich, die größten Herausforderungen.
Ich fand das ganz interessant. Das passt, weil du sagtest auch gerade, einfacher bauen. Wir sind ja jetzt hier auf dem Schiff. Und vielleicht hört hört man so ganz leise im Hintergrund so ein Brummen. Das liegt also nicht an der Technik, sondern das ist ja wirklich die Klimaanlage beziehungsweise die Belüftung. Würde das heute noch so, wenn man alle Normen im Bauen erfüllen würde, wäre sowas denkbar?
Nein, noch nicht mal wahrscheinlich die Normen auch im Bereich der Schifffahrt. Also wir sind ja in einer Passagierkabine von einem Frachtschiff von früher, und wenn wir heute Passagierkabinen auf Kreuzfahrtschiffen nehmen würden, dann würde das wahrscheinlich im Augenblick nicht akzeptabel sein, weil die Leute sagen, oh, ich möchte das nicht. Aber in Wirklichkeit muss man mal zum Schluss überlegen, das Erlebnis der Schiffreise, das Schlafen können, alles, was die Grundbedürfnisse sind, die wichtig sind, die können wir auch letztendlich mit diesem leichten Geräusch erleben. Und das ist auch in der Architektur die Frage. Also wo können wir eigentlich sagen, dass die Standards letztendlich in den Köpfen auch bewegt werden können, dass wir es wieder einfacher machen können. Und das ist, glaube ich, oft mehr psychologisch, als dass es wirklich eine physische Beeinträchtigung ist.
Glaube ich auch. Kommen wir nochmal auf euer Gründungszeitraum zurück, Weimarer Republik. Damals, vor ca. 100 Jahren, gab es ja auch ein Problem, und zwar das Problem, dass nicht ausreichend bezahlbarer Wohnraum da war. Und man könnte jetzt meinen, so nach dem Motto, und täglich grüßt das Murmeltier, irgendwie sind wir jetzt wieder an dem Punkt angekommen, oder immer noch vielleicht sogar. Was müsste man denn eigentlich deiner Meinung nach ändern, dass sich an dieser Situation was ändert? Dass mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird oder auch geschaffen werden kann?
Also interessant ist, dass du ja gerade die Weimarer Republik ansprichst. Wenn wir ja nochmal zurückgucken, damals auf die Situation, gerade mit den Impulsen, die aus dem Bauhaus kommen, waren ja gerade Impulse, die auch an das Einfache herangingen. Da waren aber auch Impulse, die in Bezug auf Suffizienz waren. Also das heißt, wir haben nicht nur die Anforderung, dass wir einfacher werden, um auch bei der Kostenspirale Einfluss zu nehmen, sondern wir müssen auch über die Suffizienz nachdenken. Brauchen wir wirklich so viel Quadratmeter pro Kopf, wie wir uns im Augenblick leisten? Da gehöre ich selber zu. Also ich muss ganz ehrlich sagen, du wahrscheinlich auch.
Ich nehme mich
also
da auch nicht aus.
Wenn wir uns da alle ansehen, wenn wir im Spiegel gucken, das können wir uns gesellschaftlich im Wohnungsbau künftig nicht mehr leisten, und da müssen wir Antworten drauf haben. Und auch das ist ein Effekt letztendlich, der aber einfach auch einen Mentalitätswechsel mit sich bringt.
Ich musste gerade, da kommen wir ja auch nochmal später drauf, auf unseren Preisträger denke, vom Balthasar-Neumann-Preis, wie er nicht nur, dass er mit sehr viel zirkulären Materialien gearbeitet hat, sondern auch wie er mit den Grundrissen umgegangen ist. Und das, wir würden jetzt sagen, ja gut, das war jetzt eine Wohnung, aber ich war vor Ort und konnte dann sehen, dass quasi auf einer Fläche drei verschiedene Parteien gewohnt haben. Und ich glaube, da ein bisschen intelligenter noch ranzugehen, auch ein bisschen kreativer ranzugehen. Ich glaube, dann könnten wir auch ein Stück weit gegensteuern, was du jetzt meintest. Brauchen wir wirklich alle so viele Flächen, wie wir sie momentan, da müssen wir uns an die eigene Nase fassen, selbst haben?
Ja, ich glaube, dass du da vollkommen recht hast. Wir haben Möglichkeiten, gerade über die Gemeinschaftssituation beim Wohnen, das übrigens auch im späteren Bereich, auch beim Wohnen für ältere Menschen, für ältere und jüngere zusammen, gäbe es überall Möglichkeiten, und die Beispiele haben wir. Es gibt in der Schweiz sogar mehr Beispiele dafür, die zeigen, dass wir, wenn wir den einzelnen Leuten abfragen, wie viel Raum wollt ihr für euch und wie viel könnt ihr mit anderen teilen, da Flächenmodelle entstehen, die äußerst attraktiv sind. Dahinter stecken natürlich aber sehr individuelle Planung. Das muss man einfach sehen. Der Nächste würde wahrscheinlich sagen, naja, also mit meinen seriellen Gesichtspunkten, die gerade die Bundesbauministerin letztendlich propagiert, kann ich das in Serie und Reihe nicht so gut bauen. Und da kann ich eben nur sagen, wirkliche Innovation, dafür braucht es eben auch Architektinnen und Ingenieurinnen, weil wir eben auch Innovation brauchen. Und das Serielle kann ich zwar auch nachvollziehen, aber für das, was wir ansprechen, brauchen wir auch wirklich qualitätsvolle Planung.
Jetzt sitzen wir ja zusammen wegen 100 Jahre BDB. Wo steht der BDB im Jahr seines 100-jährigen Bestehens? Und was ist eigentlich das Geheimnis dafür, dass es sich in diesem doch langen Zeitraum immer wieder neu erfunden hat?
Wahrscheinlich ist es gerade genau der Transformationsprozess, den wir da draußen erleben, den wir auch im Verband haben. Und wahrscheinlich ist es auch genau das Ergebnis von gesellschaftlichem Wandel, der ja immer auch Einfluss auf das Bauen hat. Und der BDB ist ja nicht eine gesellschaftliche Partei, die sich um alles Gedanken machen, eben zentral ein Netzwerk von Bauschaffenden. Und immer wenn da draußen sich die Situation ändern, wie jetzt gerade, wir haben große Sachen gerade beschrieben, dazu könnte ich jetzt noch die Digitalisierung reinbringen. Das heißt, wir müssen immer noch Fahrt aufholen im Bereich Building Information Modeling, und jetzt haben wir das Tableau KI vor den Augen. Also das heißt, dieser Transformationsprozess braucht untereinander das Gespräch, braucht Weiterbildung, braucht aber auch Rahmenbedingungen, die von den Kolleginnen und Kollegen gefordert werden für einen guten Berufsalltag. Und das sind schon drei Bausteine, wofür es ein Verband braucht, wofür sich Verband aber immer wieder neu darauf einstellen muss.
Du hattest es gerade, ich greife das mal auf mit dem Thema KI. Du hattest es eben gerade gesagt und ich hatte vor ein paar Monaten auch mit einem Hochschullehrer von der Beuth-Hochschule auch einen Podcast aufgenommen. Und er hat zum Beispiel gesagt, dass er mit seinen Studierenden, dass die von Anfang an eigentlich jetzt nur noch entwerfen über eine KI. Es ist schon irre, wie da auch die Entwicklung ist, aber das wollte ich jetzt als Überleitung nutzen. Und zwar der BDB war ja eigentlich auch schon immer irgendwie ein Verband für Studierende. Ihr habt das den Studenten relativ früh auch ermöglicht, Verbands- oder Mitglieder zu sein. Fand ich auch ganz interessant, das nochmal so bewusst auch nachzulesen. Aber wie ist es jetzt heute im IST in 2025? Was bietet ihr da heute den Studierenden an als Verband?
Ja, also zunächst einmal ist es uns wirklich wichtig, dass wir die Studierenden im Verband haben, weil wir auch ihren Anteil am Bauen und am Bau-Know-how wissen möchten. An den Hochschulen gibt es riesiges Know-how. Vielleicht ist dieses noch größer und gewichtiger als früher, weil gerade diese Transformationsprozesse an den Hochschulen noch enger begleitet werden. Und das ist uns wichtig. Sie sind bei uns Vollmitglieder mit allen Rechten und Möglichkeiten. Du hast selber gesagt, ich bin selber mal als Studierendensprecher. Mehr damals noch aus so einer politischen Situation in den Verband gekommen. Heute wird es wahrscheinlich, wenn du jetzt heute fragst, eher die fachliche Situation sein. Aber wir merken auch, dass Studierende gerne auch den Austausch mit der Praxis möchten. Also Studierende letztendlich kommen auch zu uns, um diesen Austausch zu haben. Wir machen natürlich einfach das Angebot, dass wir die Tür weit aufmachen. Mhm. Also wir sagen auch, ihr seid im ersten Jahr auf jeden Fall auch beitragsfrei, damit sie erstmal diesen Verband auch kennenlernen können. Sie haben eine super Fachzeitschrift, die sie dadurch auch jeden Monat bekommen. Die DBZ kommt frei Haus auch dazu, weil die ist ja
für den Werbeblock habe ich aber nichts bezahlt.
Nein, das ist eigentlich so wichtig, weil interessanterweise diese Zeitschrift war früher auch in meinem Studium, hatte ja noch eine ganz andere Gewichtung und ich habe oft Studierende, die heute sagen, Mensch, das wusste ich ja gar nicht, das ist total wertvoll. Naja, und dann haben wir natürlich Arbeitskreise zu neuen und wichtigen Themen, wo wir die Studierende gerne mit letztendlich einbinden. Wir haben zwischendurch den BDB-Dialog alle zwei Jahre, wo wir an die Hochschule mittlerweile auch gehen. Ich komme gerade hier von der HCU, wenn es klappt, vielleicht können wir auch mal an die HCU zum nächsten Dialog gehen, wo wir gerade den Dialog nicht nur mit unseren Kollegen und Kollegen, sondern mit den Hochschulen und Studierenden haben möchten. Und ich glaube, das ist heute das wichtige Thema, dass wir Plattform letztendlich für die Studierenden sind und gleichzeitig aber auch bei den Studierenden ihr Weg auch in den Berufsalltag sind. Und was wir mich wirklich freuen können, wenn wir vielleicht wieder mehr Studierende animieren können, selbstständig zu werden, weil wir haben immer weniger Studierende, die sich trauen, freischaffend und selbstständig zugleich zu sein. Und diese Selbstständigkeit, da möchten wir natürlich auch Motor für sein.
Das habe ich ja vor zig Jahren, ich weiß gar nicht mehr, mit wem es war, ein Gespräch geführt. Und der hat mir damals schon die Veränderung innerhalb dieser Büros so erklärt. Er meinte, sagte, weißt du, früher sind die Studenten zu uns gekommen und wir wussten haargenau, die nutzen uns als Sprungbrett, sind hier eins, maximal zwei Jahre und gehen dann weiter. Sagt er, inzwischen kommen die mit einer ganz anderen Erwartungshaltung. Die kommen hier an und sagen, was gibt's hier für Sozialleistungen und wie ist überhaupt die ganze Absicherung? Dieses Risiko einzugehen, sich auch selbstständig zu machen. Und ich sag mal, jetzt könnte man ein ganz anderes Fass aufmachen, das Fass der Architektenwettbewerbe. Wie haben denn überhaupt junge Büros noch eine Chance? Oder wo siehst du deren Chance? Wo gibt's die Möglichkeiten?
Ohne dieses Fass jetzt aufmachen zu wollen, da können wir ganz im Podcast Situationen und Einstiegsmöglichkeiten. Aber erstmal braucht es dafür Verbände. Es braucht Verbände vor allen Dingen dafür, letztendlich um Rahmenbedingungen herzustellen, dass Studierende auch ihr Know-how einbringen können. Ja. Und deswegen sage ich auch, es ist wirklich wichtig, dass sich auch wieder mehr trauen, selbstständig zu werden, weil sonst geht das Know-how in die großen Büros und wird unweigerlich irgendwo auch eingeschliffen in die großen Büros. Und es ist viel wichtiger, diese Vielschichtigkeit von vielen Ideen auch da draußen in unserem Bauen sichtbar zu machen. Und deswegen braucht es mehr Selbstständigkeit. Ich glaube, wir werden drüber nachdenken müssen, wie Rahmenbedingungen geändert werden, damit letztendlich das Zutrauen an diese Selbstständigkeit, die teilweise zu Recht zurückhaltend gesehen wird. Ich kann das verstehen, dass die sagen, allein wenn ich diese Berufshaftpflichtversicherung gehöre, wenn ich die ganzen Haftungsrisiken gehöre, wenn ich die ganzen Regeln, die anerkannten Regeln der Technik sehe, um Gottes Willen, also es hat ja so wenig mit meinem Gestalterischen zu tun, dass ich dann doch lieber unterschlupfe in die Angestelltheit. Genau der Transformationsprozess, den wir vorhin hatten, könnte hier auch wichtiger Impuls dafür sein, um es wieder einfacher zu machen, in die Selbstständigkeit zu gehen.
Lass uns mal bei dem Thema der Studierenden bleiben. Und zwar 1978 hatte auf der Burg Waldeck das erste BDB-Bundesstudententreffen stattgefunden. Und wir haben es ja jetzt beide schon gesagt, du warst ja mal Sprecher, also Studierendensprecher. Und ich habe mir in der Vorbereitung überlegt, wie bekommen wir es denn eigentlich gemeinsam als BDB und DBZ hin? Also 1978, 50 Jahre später wäre 2028, ist ja jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig weit hin. Aber wie könnte man dann vielleicht einen Austausch wieder auch an gleicher Stelle hinbekommen? Und wie sollte denn dieser Austausch gestaltet sein? Wäre der noch so genauso wie so vor 50 Jahren?
Also erstmal ein spontaner, schöner Gedanke, so ein Jubiläum des ersten Studententreffens, was bei uns ja große Tradition hat, finde ich total schön. Wobei ich tatsächlich glaube, wir müssen die Anreize anders legen. Damals war es davon getragen, dass die Studierende sehr um ihr Studium, um ihre Anerkennung, um ihre Abschlüsse, dieser Verband hat ja zum Beispiel gerade beim Übergang auf Bachelor und Master sich sehr noch fürs Diplom eingesetzt. Davor gab es die anderen Abschlüsse mit Graduiert und Ing. Also er war immer letztendlich nah am Hochschulalltag bis hin zum BAföG oder ähnlichen. Ich glaube, das sind nicht mehr die Anreize. Heute, glaube ich, sollten wir, wenn wir sowas überlegen, mal überlegen, ob wir Studierenden in diesem Jubiläum in Waldeck eine Plattform geben könnten letztendlich, wo sie uns sozusagen ihr Know-how, was sie von den Hochschulen mitbringen, einfach darstellen. Wir sind sozusagen das Sprachrohr mit letztendlich die Verbindung zum Bauen nach draußen hin im Verband und ihr als Zeitschrift letztendlich, um hohe Wertschätzung dafür zu geben, was dort an den Hochschulen geleistet wird.
Also wir sollten an dem Projekt, von dem wir, glaube ich, Anfang der Woche beide noch nichts wussten.
Nein,
tatsächlich. Sollten wir auf alle Fälle dranbleiben. Nein, ich finde es auch, ich finde es eine spannende Geschichte. Und es wird auch immer noch zu wenig auch für Nachwuchs getan. Und vielleicht ist das es ist sicherlich ein sehr guter Ansatz.
Vielleicht ist es sogar eine Sache, wir können das ja mal spontan spinnen. Ich glaube, die Stiftung Baukultur macht jährlich oder zweijährlich ihre, nennt sich das Ettersburger Gespräche, glaube ich.
Genau.
Das findet ja auch in einem historischen Ort statt. Vielleicht kreieren wir ja letztendlich ein Ritual mit einem historischen Ort, der dafür steht, dass dort letztendlich Hochschulen kommen und sozusagen ihr Know-how zeigen und wir bieten die Plattform dafür. Aber wir könnten da jetzt den Podcast
mit... Der nächste, jetzt haben wir schon getreten. Mut zum Umdenken, Mut zum Handeln. Ihr habt bei der Potsdamer Erklärung zu eurem diesjährigen Baumeistertag was formuliert und da möchte ich gerne nochmal drauf eingehen. Es waren mehrere Punkte und Punkt 1 war: Plan und Bauen sind ständig im Wandel. Ausbildung, Praxis und Berufspolitik müssen Schritt halten und sich ebenfalls verändern. Alle Beteiligten sind gefragt, wir brauchen einen positiven Mentalitätswechsel. Statt bequem in einer permanenten Gegenwart zu fahren, braucht es Mut zum Umdenken, neues Engagement und echte Zusammenarbeit von Anfang an. Ich habe das gelesen und dachte mir, ja. Und dann war jetzt der kleine Zweifler in mir, beziehungsweise derjenige, der hinterfragt hat, ist super, aber wie bekommen wir es hin?
Ich glaube, ganz wichtig, du hast da gerade schnell drüber gelesen, ist Mentalitätswechsel, positiver Mentalitätswechsel.
Ich glaube, an dem Wort bin ich auch tatsächlich hängen geblieben.
Das ist tatsächlich so ein Schlüsselwort für mich. Ganz ehrlich, ich bin nicht nur bei uns im Berufsstand und auch woanders in der Gesellschaft es leid, letztendlich diesen Jammerfaktor zu erleben. Mhm. Also lass uns erstmal eigentlich die Prämisse sagen, wenn wir unser Land wirklich angucken. Ich habe gerade Kollegin letztendlich im Büro letztendlich Bilder von Nairobi gezeigt, von der Innenstadt in Nairobi. Mhm. Das war, glaube ich, ein Bild in einer Zeitschrift und wir haben daran mal abgeglichen, wie gut es uns geht, wie unsere Stadt gebaut ist, wie es bei uns aussieht. Und dass wir erstmal miteinander sagen, dieses Glas ist nicht halb leer, dieses Glas ist halb voll. Und letztendlich, wie können wir das Glas eventuell jetzt noch voller machen, um letztendlich diesen Prozess herzustellen. Und das hört sich ganz anders an, als wenn es halb leer wäre. Und es ist alles so schlimm. Also es braucht erstmal, und das klingt banal, wir klagen zum Beispiel über Bürokratie und brauchen letztendlich bei unseren formalen Prozessen im Bau einen Bürokratieabbau. Ich sage, wir brauchen einen Mentalitätswechsel. Weil interessanterweise, nehmen wir mal den Bürokratieabbau, der Politiker schreibt in das Gesetz weniger rein und sagt dann der Behörde, das könnt ihr abwägen. Also ob das oder so ist oder so ist, sage ich nicht mehr schwarz oder weiß. Ihr könnt das, auf einmal dauert das viel länger, weil dieser Abwägungsprozess keiner mehr in der Gewohnheit hat. Das heißt, das heißt ja auch einmal entscheiden und tun. Und deswegen sage ich, da braucht es einen Mentalitätswechsel. Da braucht es jemand, der entscheidet. Über ihn braucht es jemand, der seine Entscheidung trägt und der ihm Rückendeckung gibt. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und deswegen sage ich, es klingt banal, aber leider gibt es dafür auch kein Zipp. Zunächst mal wirklich ein Mentalitätswechsel. Und ich glaube, wichtig ist auch eine positive Stimmung für unseren Beruf, weil wir wollen doch machen und tun. Das heißt, das Bauen ist doch eine leidenschaftliche Situation. Das ist doch nicht irgendetwas wie eine x-beliebige Dienstleistung. Wir sind Werkleute, wir haben ein Werk und es ist doch einfach auch Begeisterung da drin. Und ich glaube, diesen Impuls müssen wir unbedingt nutzen.
Ich finde das ganz interessant. Vielleicht sind wir immer, glaube, wird uns ja auch nachgesagt, immer so die Perfektionisten und die alles so richtig gut machen wollen. Ich hatte vor ungefähr anderthalb Jahren hatte ich einen Vortrag gehört von jemandem aus der Raumfahrt, der mal das an dem Beispiel Elon Musk festgemacht hat, von dem man ja halten kann, was man will, dass er bewusst auch ein Scheitern einplant. Dann explodiert halt mal eine Rakete. Aber nichtsdestotrotz, er ist von den Erfahrungen, die daraus passieren, wieder einen ganzen Schritt weiter. Und dieses auch mal ein Stück weit scheitern, wenn ich, oder falsche Entscheidungen treffen. Ich persönlich bin immer der Meinung, bevor du keine Entscheidung triffst, das ist nämlich das Allerschlimmste, dann muss es auch mal möglich sein, eine falsche Entscheidung zu treffen. Dieser Spielraum muss da sein.
So sehr zwiespältig ich die Figur Elon Musk finde, muss ich gleichzeitig sagen, bewundere ich ihn, wirklich ins Risiko zu gehen.
Ja.
Also ins Risiko zu gehen, nehmen wir zum Beispiel etwas bei unserem Bauen, nehmen wir das Thema BIM. Ja. Das Thema BIM wartet unser Berufsfeld, vor allen Dingen auch die mittleren und kleinen Büros darauf, dass die Nachfrage entsteht. Wir haben ein Henne-Ei-Problem auf einmal und wir kommen nicht weiter mit der Digitalisierung. Wenn man es wirklich anders machen wollte, müsste man ins Risiko gehen und sagen, auch wenn ich das nicht gleich morgen nachgefragt bekomme, ich gehe da mit los. Gleichzeitig sagst du was ich total wichtig finde, gerade in Bezug, wir müssen sowas nicht so hundertprozentig sehen. Wir sind hier in einem Schiff, ich habe im Yachtbau gelernt, ich bin im großformatigen Einzeljachtbau groß geworden. Ich bin in Anführungsstrichen versaut worden, weil wir haben 200%ig gebaut. Bei uns durfte man Schrauben nicht sehen und Ähnliches sehen. Bei uns wurde sonst was gemacht. Und da habe ich gelernt, so perfektionistisch zu sein, wie ich niemals danach mehr sein konnte. Und ich bin heute in Wirklichkeit immer noch Sklave meiner Ausbildung. Und meine Frau sagt zu mir zu Hause, gerade wenn es um Baustellen zu Hause geht, seh doch mal zu, dass du es vielleicht 80%ig machst, dann kriegst du es auch schneller fertig. Und ich bin selber derjenige, der ein Beispiel für das Negative am Perfektionismus ist. Und gerade deswegen sage ich, lass uns weniger oder mehr auch einfach tun und machen, auch wenn es nicht perfekt ist, weil es uns dabei hilft, letztendlich voranzukommen. Und das Resultat insgesamt für die Gesellschaft wird, glaube ich, insgesamt ein besseres sein.
An der Stelle werde ich definitiv nicht widersprechen. Du hattest eben das Thema BIM angesprochen. Ich möchte aber nochmal, weil es wird häufig verglichen, das Thema BIM bzw. KI, viele sagen gerade im Bereich KI, das ist so der nächste Schritt nach BIM, wenn es um die Digitalisierung im Bauwesen geht. Ihr hattet ja 2024 war es, du hattest von eurer Reihe gesprochen, von dem BDB-Dialog, da war in Kassel. Und da hat ja eines eurer Mitglieder, der Matthias Zülke von Zeit aus Münster auch gesprochen. Und ihr habt ja auch ein sehr umfassendes Fortbildungsprogramm, wo ich jetzt nochmal an der Stelle auch darauf hinweisen möchte. Und da gibt es unter anderem, da wird eine Frage gestellt, beziehungsweise auch ein Seminarangebot gegeben. Und zwar, kann KI Architektur? Und was meinst du, kann KI Architektur?
Was für eine philosophische Frage, würde ich jetzt sagen. Aus der könnte man ja jetzt auch vieles machen. Ich versuche das mal ein bisschen runterzubringen. Wenn es heute darum geht, um den individuellen Entwurf einer Kollegin, eines Kollegen im Sinne der Architektur, einer Gestaltung eines guten Raumes, von guter Baukultur, dann würde ich sagen, ist KI, weil sie letztendlich ja immer eine Sammlung von alten Daten ist und nicht der ganz neue individuelle Gedanke, dann ist sie immer der großer Unterschied. Das heißt, da ist die individuelle Planung, die neu erdacht wird von Kolleginnen und Kollegen, immer etwas anderes. Mhm. Jetzt würde ich aber gleichzeitig sagen, das muss man dazu sagen, da draußen ist ein Verbraucher. Da sind Bauherrinnen und Bauherren. Und die werten natürlich auch. Und das, was wir in unserem Wald, wir untereinander, oft immer sehen, und wir sehen dann den Unterschied, wenn wir da rausgucken, ja, guck dir mal die Fassade an, aber die hat noch die Nuance und die hat noch mal, die nimmt diesen Rücksprung auf, weil da das alte Straßenmotiv war, das ist noch mal eine Erinnerung an die Situation. Viele Menschen da draußen sehen diese kleinen Unterschiede gar nicht. Und wenn diese Unterschiede natürlich nicht gesehen werden, dann wird viel schneller gesagt, naja, das kann auch eine KI. Und deswegen ist es total wichtig für unseren Beruf, dass wir eigentlich die Finesse, was unsere individuelle Planung ausmacht, viel stärker den Menschen noch mitteilen, damit sie in der Lage sind, na, das kann zwar eine KI, aber das kann sie nicht. Sonst treten wir in die Gefahr hinein, dass der Bauherr, die Bauherrin, die ja sozusagen unsere Prozesse anstoßen, sagen, naja, das könnte auch jemand anders.
Aber hat dann quasi die Architektur wie eine Art Kommunikationsproblem, dass sie Menschen, die jetzt nicht tagtäglich damit zu tun haben, dass denen vieles gar nicht so verständlich ist?
Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass wir nicht genügend die Komplexität und die Raffinesse und die Individualität unseres Planungsprozesses nach außen hin mitteilen. Viele Dinge sprechen ja auch nicht alle von selber. Und vor allen Dingen an der Entwicklung, dass viele Menschen in unserer Gesellschaft gerne immer den romantischen Blick ganz zurück in die alte Stadt, in die Schwärmereien, in den Wiederaufbau von alten Strukturen letztendlich verfolgen, zeigt mir, dass gerade unsere moderne Architektur an bestimmten Stellen es nicht geschafft hat, wirklich bei den Menschen den großen Inhalt mitzubringen und ihn zu erklären, der tatsächlich in ihnen steckt.
Ich muss gerade noch mal zwangsläufig hier, wir sind auf der Cap San Diego. Und wenn man in eine andere Richtung schaut, sieht man die Elbphilharmonie da stehen.
Ja.
Wenn man sich überlegt, was es für teilweise unsägliche Diskussionen gab, wo es nur um die Kosten ging. Und heute ist das soll jetzt kein Freifahrtbrief werden oder keine Lobrede von wegen alle Kosten zu ignorieren, aber es hat, glaube ich, oder viele Menschen haben, glaube ich, gar nicht gesehen, da wird ein Wahrzeichen geschaffen. Was nutzt das letztendlich der Stadt Hamburg auch noch und? Ich glaube, diese Elbphilharmonie, wie sie da hinten steht, die hat inzwischen um ein Vielfaches mehr eingebracht, als sie letztendlich gekostet hat. Und wieso haben wir da auch immer nur diese negativen Diskussionen? Wieso hat jeder nur, oder viele in der Öffentlichkeit, immer nur auf die Kosten geschielt und nicht auf das, was da passiert? Oder was da geschaffen wird?
Wenn du das Beispiel ansprichst, musst du ein zweites Beispiel ansprechen, um diesen Wert von Architektur, den Menschen zu erklären. Wenn ich durch die Speicherstadt und die Hafencity mit Menschen gehe und wir dann an der Elbphilharmonie angekommen sind, das habe ich gerade noch mit einem Kollegen gemacht, dem habe ich erklärt, hier steht die Elbphilharmonie und hier gegenüber, das Gebiet nennt sich, glaube ich, Hanseatic Trade Center, das ist ja die erste Anfangsbebauung als Eingangstor zur späteren Hafencity, die eine vollkommen andere Architektursprache ist. Das ist eine reine Investment-Architektur. Es könnte auch das Oktagon vom Leipziger Platz in Berlin sein, auch reine Investment-Architektur. Und jetzt könnte ich sagen, jetzt guckt euch mal die beiden Architektursprachen an. Und da könnt ihr eigentlich sehen letztendlich, was es heißt, wenn wir eigentlich rein aus Profitgedanken um Bau und Raum maximieren und es kommt nicht unbedingt so auf die Fassaden, auf die städtebauliche Gestalt an, oder wir nehmen uns ein historisches Gebäude und wollen da draußen drauf ein Kulturlandmark setzen, was ein Initialpunkt für das ganze Gebiet dahinter ist. Ja. Und da diese beiden Unterschiede, die erklären, was wirklich gute Architektur und Baukultur ist und das andere, was eigentlich vollkommen in den Zwängen von Investoren ist und dann zu einem, in Anführungsstrichen, man darf es nicht sagen, aber zu einer breiigen Architektur werden, die letztendlich nichts mit der individuellen Architektur hat, die ich sagen wollte. Man könnte vielleicht sagen, dass davor hätte KI schaffen können und das dahinter nicht, weil du die Frage vorhin gestellt hast.
Schöne Überleitung nochmal. Aber wir kamen ja auf das Thema, oder über das Thema KI dahin und da habe ich natürlich auch noch eine Sache, die mich sehr interessiert, und zwar, was glaubst du, unter anderem durch so Treiber wie die künstliche Intelligenz, wie wird sich in Zukunft das Berufsbild von Architektinnen und Architekten und Bauingenieuren und Bauingenieurinnen verändern?
Ich glaube, dass wir vor allen Dingen durch Digitalisierungsprozesse, die wir selber nicht aufnehmen, die wir selber nicht gestalten, die wir selber, wie ich vorhin sagte, durch einen Mentalitätswechsel jetzt nicht für uns aktiv nutzen und einsetzen, eventuell selber massiv unter Druck gestellt werden. Das könnte tatsächlich passen. Also wenn wir selber das jetzt nicht für uns nutzen, diese Tools, die da sind, dann nehmen andere sie in der Hand. Und das ist die Gefahr bei KI, gerade jetzt letztendlich auch wieder mit dem flüchtigen Betrachter, dass man damit vortäuschen kann, eine Architekten-, eine Ingenieurleistung gemacht zu haben, aber im Zweifel ist es nur die Fassade. Aber es reicht eventuell, den Markt daraus zu dominieren und uns sehr zu beeinträchtigen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns wirklich mit all diesen neuen Tools, die da auf den Markt kommen, auseinandersetzen und die, die uns ergänzen und helfen, unbedingt nutzen. Das ist aber für unseren Beruf total schwer, weil alle Prozesse in unserem Beruf, der Übergang vom Bleistift zum Rapidographen, vom Rapidographen zum CAD-Programm, vom CAD-Programm jetzt zum BIM und jetzt vom BIM jetzt auch nochmal zur KI, die sind für unseren Beruf immer schwierig, weil wir haben alle auch unsere große Bücherwand zu Hause stehen, in denen diese vielen Architekturbücher sind. Und wir sind auch romantische Nostalgiker. Und wir wollen auch immer gerne zurückgucken und wie war das früher schön. Und das bedarf auch eines Mentalitätswechsels, das Alte bewahren, aber viel mehr Aufgeschlossenheit dem Neuen zu haben, weil sonst könnten wirklich große Marktbereiche von uns auch genommen werden. Ich zähle da wiederum sehr auf die jungen Menschen, weil, wie du vorhin selber gesagt hast, die gehen wesentlich offener und schneller damit um. Und ich höre leider teilweise von jungen Menschen, die in Büros kommen, man sagt beim Flug ja, sie kriegen ein Upgrade. Es gibt junge Kolleginnen und Kollegen, die aus dem Studium in Büros kommen und sagen, naja, wirklich habe ich ein Downgrade gemacht, weil ich habe eigentlich schon mehr Digitalisierung in der Hochschule gehabt, als ich jetzt im Büroalltag arbeite. Das darf nicht sein.
Du hattest eben auch so ein Stichwort, ich wandle es mal ein bisschen um, und zwar auf das, was eigentlich schon da ist, was besteht. Jetzt die Überleitung zum Bauen im Bestand und da wiederum zu unserem Balthasar Neumann Preis. Also ich muss sagen, es ist ja unser gemeinsames Baby und ich finde immer noch diese Preisträger, also sowohl unseren ersten Preis als auch die beiden Anerkennungen, die wir hatten, würde ich jederzeit wieder so machen mit dem Hobelwerk D in Winterthur. Sinnvolle Flächenausnutzung, zirkuläres Bauen von fast bis zum Exzess getrieben. Dann hatten wir Koppenrad Innovation Center, wo mit dem Bestand umgegangen ist. Hyperschale Magdeburg, wo man wirklich eine Ikone wiederbelebt hat. Aber was letztendlich würdest du dir für den Balthasar Neumann Preis, für die Weiterentwicklung dieses Preises wünschen?
Der Kern vom Preis ist ja die Philosophie, die wir nicht nur im Verband, sondern ihr auch in der Zeitschrift hat, das Miteinander tun, wirken und planen. Der integrale Planungs- und Bauprozess. Ja. Wir als Verband nicht nur von ArchitektInnen, sondern auch von Ingenieurinnen, sprich, und auch von Studierenden, also von vielen, die da an dem Bauprozess beteiligt sind und ihr auch letztendlich mit der Zeitschrift. Wir wollen ja dieses Gesamte letztendlich auch in diesen Preisen darstellen. Und ich glaube, da haben wir noch Luft nach oben. Also diese Teamsituation darzustellen und dann den Preis irgendwann dann auch mal letztendlich als Branding in den Köpfen, das ist der Teampreis am Bau. Das ist die Baukultur, die aus dieser guten Teamleistung entstanden ist. Ich glaube, da können wir was noch tun. Da kämen vielleicht auch die Bauherrinnenfunktion noch mehr mit rein, weil die kommen interessanterweise ja bei unserer Verleihung auch gern mit auf die Bühne. Und die sind auch die Initiatoren. Es braucht gute Prozesse, auch gute Bauherrinnen, das muss man einfach sagen. Und dann gibt es aber auch noch die Gewerke, es gibt auch noch die Unternehmen, bestimmte Bauwerke sind durch große Leistungen, du hast gerade die Elbphilharmonie gesagt, nehmen wir an sich die Fassade, den Glasanteil, den besonderen Glasanteil. Das Gebäude wäre ohne diese Fassade gar nicht denkbar. Also müssen wir eigentlich auch die ausführende Gestalt vielleicht noch mehr, ein bisschen mehr mit reinnehmen, um insgesamt letztendlich diesen Teamcharakter noch mehr zu stärken, um es dann wirklich nach außen hin immer in den Köpfen Balthasar Neumann Preis, das ist letztendlich der Preis, der dafür steht, dass es ein ideales Zusammenwirken von allen.
Das hat ein Preis für das Miteinander ist. Ja. Wir hatten ganz am Anfang, unter anderem gesprochen über das Thema Klimawandel, beziehungsweise sehe ich auch im Kontext Nachhaltigkeit. Ihr habt eine Reihe, die nennt sich BDB 5NB. Und Da geht man im Konkreten auf die zukünftigen Anforderungen für Planerinnen und Planer ein. Und welche Rückmeldungen bekommt ihr letztendlich aus der Praxis für diese BDB 5NB, für diese Initiative, beziehungsweise dass ihr euch mit dem Thema so intensiv auseinandersetzt?
Also, ich muss ja verschiedene Adressaten sehen, wo wir es anbringen. Wenn wir erstmal die eigene Mitgliedschaft sehen, ist es eine sehr positive Rückmeldung, weil all das, was es in Nachhaltigkeitsentwicklung in der letzten Zeit gegeben hat, das ist ja nicht automatisch bei den Kolleginnen und Kollegen. Ja. Und all das, was wir fordern in Bezug auf die Wiederverwertbarkeit von Baustoffen, auf die Nachhaltigkeitsprozesse insgesamt, auf die Lebenszyklussituation etc. All das, was wir da fordern, das ist auch nicht automatisch im Alltag und auch nicht in den Rahmenbedingungen. Insofern haben wir gedacht, wir stehen dann, wenn wir das in unseren Forderungen haben, auch in der Verantwortung, unseren Kolleginnen und Kollegen das nahezubringen. Und deswegen gibt es diese 5 Nachhaltigkeitsbausteine. Das sind ja Ökobilanzierung, Lebenszykluskosten, Nachhaltigkeitsbericht, TGA-Monitoring-Konzept und das Materialkataster. Ja. Und das sind für uns eigentlich so diese wesentlichen Dinge, die für alle Kolleginnen und Kollegen, die zwar im Beispiel nicht schon mal mit einem BNB oder DGNB-Siegel Kontakt hatten, eigentlich die Dinge, die künftig auf sie zukommen werden. Sie werden auch auf sie zukommen. Also genauso wie wir über die KI-Tools gesprochen haben oder den BIM-Prozess, wie es auch immer implementiert wird, das wird unseren Beruf bestimmen, weil diese 40% Anteil am Klimawandel sind nicht wegzureden im Bauen. Nee. Und wir werden unseren Beitrag leisten und das wird alles letztendlich da reinkommen. Und da geht es darum, letztendlich um Bewusstsein zu schärfen. Es ist sowohl Weiterbildung als auch Bewusstseinsschärfung. Nach außen hin wollen wir natürlich aber auch zeigen, wenn wir von der Politik fordern, dass wir einen Paradigmenwechsel brauchen, dann zeigen wir aber auch, dass wir ohne dass die Politik das im Augenblick ja einfordert, wir schon dabei sind, um unsere Kolleginnen und Kollegen darauf vorzubereiten. Also das macht es natürlich auch einfacher, denn ich kann ja von einem Politiker im Zweifel keine Forderungen im Hinblick auf die Rahmenbedingungen machen, wenn ich selber bei meinen Kolleginnen und Kollegen damit Überraschung zeuge, Mensch, der fordert jetzt was von mir, was ich noch gar nicht kann. Das darf nicht entstehen.
Du hattest eben das Thema Fort- und Weiterbildung auch angesprochen. Ihr bietet ja Seminare oder Weiterbildungsmaßnahmen zu diesen von dir 5 erwähnten Punkten an. Und wie wichtig ist dem Verband an sich grundsätzlich dieses Thema Fort- und Weiterbildung?
Das ist uns als Verband sowohl als Agierende als auch als Mitglieder. Wir machen ja regelmäßig Mitgliederumfragen und wir wissen, dass das Thema Fort- und Weiterbildung ganz oben mit letztendlich unter den Top 3, glaube ich, sogar ist. Und wir werden auch in Zukunft dieses Thema sukzessive immer weiter noch ausbauen. Also das heißt, wir machen das ja schon, aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Wir kommen ja auch zu Recht dazu, dass die kammergebundenen Situationen, sprich unsere Kolleginnen und Kollegen, die Ingenieurkammern oder in Architektinnenkammern sind, dass die mittlerweile auch Pflichtfortbildungen immer mehr haben. Und da wollen wir natürlich auch einen Baustein für liefern. Letztendlich die Kolleginnen und Kollegen, die in Kammern sind, die sollen sich auch gewiss sein, dass sie nicht nur die Weiterbildung in den Kammern, sondern auch bei uns bekommen können. Und für uns ist es eben ganz wichtig, weil wir Prozesse, wie gerade schon angesprochen, begleiten können. Das heißt, wir haben übrigens bei Weiterbildung, das ist auch für uns ein Instrument, um immer reinzugucken, weil jede Weiterbildung bringt auch eine Rückkopplung. Mhm. Wenn wir mit Kollegen letztendlich Weiterbildung machen, dann kommt die ein oder andere Frage. Es gibt eigentlich nichts Schöneres, weil das können wir wieder zurückspielen, weil wir vielleicht im Bereich, sagen wir mal, im Bereich Brandschutz, Barrierefreiheit, gibt es auf einmal Lösungen, die kommen zurück von den Mitgliedern über diese Weiterbildungssituation. Und da ist wieder dieses Netzwerk BDB, was sozusagen sein Know-how seiner Mitglieder auch zurück dafür nutzt, um wieder neue Forderungen aufzustellen.
Du hast eben mehrmals von Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Jetzt habt ihr genau für diese Kolleginnen und Kollegen auch zum 100-jährigen Projekt initiiert. Ja. Und zwar 100 Jahre, 100 Visionen. Jetzt sind wir ja in Hamburg und ich glaube, hier gab es auch mal jemand, der später Bundeskanzler war, der ja gesagt hat, wenn du Vision hast, geh zum Arzt. Aber was habt ihr denn, was kam da jetzt bei raus mit diesen Visionen, die bisher angekommen
sind? Ganz interessant, wo du das ansprichst. Ich bin ja nun als Norddeutscher durchaus ein Fan von Helmut Schmidt und dazu muss man sagen, Helmut Schmidt hat einen anderen großen Berufswunsch gehabt und das wäre Stadtplaner gewesen.
Ach ja.
Was er selber auch gesagt hat, was auch in seinen Büchern geschrieben wird. Und in Wirklichkeit hätte das eigentlich gar nicht unbedingt damit zusammengepasst mit dem Begriff Visionen und du musst zum Arzt gehen, weil ich glaube, keiner von unserer Profession, wie bei den Stadtplanern, hat vor sich lange Wege. Ein Stadtplaner hat ja nicht ein Bauwerk, was in den nächsten 5 Jahren entsteht, sondern er plant in ganz langen Dekaden. Helmut Schmidt hätte wahrscheinlich das schon als Vision bezeichnet. Also wäre er Stadtplaner gewesen, dann hätte er visionär zum Beispiel für diese Stadt sein muss, weil das über lange Dekaden geht. Das nur mal zu dem Thema. Nun musst du mir noch mal helfen. Nun habe ich über Helmut Schmidt den Faden verloren. Aber
mit diesen 100 Jahre, 100 Visionen.
Ach so, ja.
Worum geht's bei dem Projekt?
Ganz genau. Das ist wichtig. Und zwar wichtig. Hey, das ist ein Jubiläum. Wir haben so verschiedene Punkte bei 100 Jahren gehabt. Wir haben gesagt, 100 Jahre. Wir wollen nicht grundsätzlich jetzt 100 Jahre nur zurückgucken. Also das heißt, das ist geil. Und deswegen ist dieser Mentalitätswechsel als Einbaustein wichtig gewesen. Unser Jahresthema heißt in diesem Jahr Lust auf Zukunft. Aber gleichzeitig ist ein Verband immer nur ein lebendes Werk aus seinen Mitgliedern. Und in dieser zurückliegenden Zeit, das muss nicht ganz 100 Jahre sein, aber in den letzten 2 Jahren, 15, 20, 30, haben Kolleginnen und Kollegen Interessantes geschaffen. Das können Kleinigkeiten gewesen sein. Das kann auch ein Studierender mit seinem Entwurf gewesen sein. Es können große Bauwerke gewesen sein. Und die machen wir über unsere Medien sichtbar. Das sind die Werke gezeigt mit einigen kleinen Zeilen. Das soll kurzweilig sein. Und wo wir einfach zeigen, ja, 100 Jahre, das ist nicht nur eine Zahl. 100 Jahre ist nicht nur ein Buch, wo über die Geschichte geschrieben wird. 100 Jahre, das ist auch lebendiges Werk von unseren Mitgliedern, was darin sichtbar werden soll. Und das läuft sehr gut. Da sind wir total froh und wir werden sukzessive das ganze Jahr jetzt weiter Veröffentlichungen, nach Möglichkeit sind es dann zum Schluss 100 Projekte sozusagen für diese 100 Jahre.
Wir kommen so langsam, biegen wir auf die Zielgerade ein.
Schade.
Ja, schade, denn wir sind gerade so schön am Plaudern. Ihr habt noch etwas anderes, was ihr macht. Ihr verleiht noch ein Qualitätssiegel. Und zwar baumeisterlich 4.0. Und jetzt hatte ich gesehen, dass dieses Jahr der Ralf Nolte vom Bauplanungsbüro Nolte aus Detmold dieses Qualitätssiegel erhalten hat. Worum geht's bei diesem Siegel genau?
Ich habe vorhin ja gesagt, dass wir dazu beitragen wollen, dass ins Risiko gegangen wird, beziehungsweise dass die Leute mutig sind, letztendlich bestimmte Prozesse in ihren Büros anzustoßen. Und dann haben wir eigentlich mal gesagt, wo kommt es denn wirklich drauf an? Und dann war es dieses Thema Digitalisierung, Nachhaltigkeit und dieser integrale Prozess. Ich bin ein Teil vom Ganzen, ich mache nicht alles alleine, sondern ich bin ein Teil vom Ganzen und führe letztendlich im Prozess zusammen. Und das ist dreimal Know-how, was total wichtig ist. Und dann haben wir gleichzeitig gesagt, ach, überall draußen werden Merkmale für die Menschen gegeben. Wir waren gerade beim DGNB. Dieses Haus hat einen Gold-, Silber-, Platin-Status. Aber sogar beim normalen Fernsehen wird gesagt oder wurde früher gesagt, da hieß es, glaube ich, dieses Gerät ist HD-ready.
Ja, genau.
Oder dieses Gerät ist 4K-ready oder wie auch immer. Es sagt dem Verbraucher aus, wenn du dieses nimmst, dann kannst du dir gewiss sein, dass du die Leistung auch bekommst. Und da war uns wichtig zu sagen, na, wenn wir dann mutige Kolleginnen und Kollegen haben, die auch ins Risiko gehen, die sich auch weiterbilden, die in ihren Büros investieren, dann wollen wir nach außen hin auch zeigen, okay, auch den Verbrauchern, auch den Bauherrinnen, da sind die Kollegen, die sich da besonders ausgezeichnet haben. Die sind da besonders fit. Und deswegen verleihen wir dieses Siegel.
Den Baumeisterlich 4.0.
Ganz genau.
Letzte Frage. Ich bin jetzt die Wunschfee. Was würdest du dir denn für den Verband bei mir wünschen wollen?
Hättest du mich vor 5 oder vor 7 Jahren gefragt, vor einer Zeit, in der wir nicht begleitet waren von vielen kriegerischen Auseinandersetzungen, politischen Umbrüchen, immer mehr Situationen, wo Demokratie in Gefahr steht, hätte ich was für unseren Verband gewünscht.
Ja.
Jetzt würde ich meinen Wunsch ein bisschen weiter fassen, der nachher auch ein Vorteil für unseren Verband wäre. Mein großer Wunsch wäre, dass wir es schaffen, letztendlich unser System, was wir hier in diesem Land und in Europa haben, ein pluralistisches System, was in sich sagt, dass Menschen über Vereine, über Parteien, über Verbände das, was sie möchten, was sie erreichen möchten, kommunizieren und in die Demokratie einbringen können, dass wir dieses unbedingt erhalten. Dieser Pluralismus, der ist die Grundlage von unserem Verbanddasein. Und wenn wir das schaffen, natürlich, wäre das schon ein großes Gut. Und wenn da drin, in diesem Pluralismus, der BDB als einer der wichtigen Verbände und bei den Kolleginnen und Kollegen, die vor allen Dingen aus dem Studium herauskommen und in den Alltag gehen, die sich sagen, Mensch, das ist total wertvoll, nicht nur an meine sozialen Netzwerke in meinem Smartphone zu denken, sondern es gibt auch noch Vis-à-vis-Situationen, die ich erleben möchte. Und dafür ist gerade beim Baunetzwerk der BDB gut. Wenn das mehr und mehr in die Köpfe wieder zurückkommt, dann wäre das parallel mit dieser Grundvoraussetzung Wahrung von Pluralismus und Demokratie als die Voraussetzung für unser Dasein hier total das Wichtigste. Und das wäre der wichtigste Wunsch.
Dem würde ich gerne erfüllen wollen.
Ich freue mich drauf.
Ja, lieber Christoph, die Zeit ist so dahin geflogen.
Herzlichen Dank für das sehr kurzweilige Gespräch.
Das war der DBZ-Podcast. Die DBZ berichtet für und mit Architektinnen und Bauingenieurinnen und nutzt dafür vielfältige Medienkanäle wie eben diesen Podcast. Entwickelt wird das Format von der ganzen DBZ-Redaktion. Abonniert die DBZ, um stets aktuell zu sein, um euch über die neuesten Trends sowie spannende Projekte zu informieren. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Und mehr Informationen zur DBZ gibt es entweder im Magazin oder auf www.dbz.de und letztendlich mehr Informationen zum BDB auf baumeister-online.de. Vielen Dank für das sehr angenehme Gespräch.
Ich danke auch ganz herzlich.